The Africa Roundtable, a podcast by the Global Perspectives Initiative.
Weltweit machen Frauen 70% des Gesundheitspersonals aus. Und trotzdem sind sie in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Besonders auf dem afrikanischen Kontinent sind es Frauen, die das Rückgrat des Gesundheitssystems bilden. Und dabei wird ihre Arbeit oft schlecht oder auch gar nicht bezahlt. Mit nur 28% ist der afrikanische Kontinent die Region mit dem weltweit niedrigsten Anteil an Ärztinnen. Welche Auswirkungen dieses Ungleichgewicht auf die Gesundheit und Wirtschaft eines Landes hat und was gebraucht wird, um das zu ändern und zu verbessern. Darüber sprechen wir heute mit ihr.
Mein Name ist Bärbel Kofler. Ich bin seit Dezember 2021 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich beschäftige mich unter anderem mit Fragen nachhaltiger Wirtschaft, mit Fragen von Lieferketten, sehr viel mit dem afrikanischen Kontinent, in dem Zusammenhang auch mit allen Fragen, die dort anstehen, von Energiefragen bis zu Gesundheitsfragen und insbesondere natürlich auch mit den Fragen der feministischen Entwicklungspolitik.
Und damit willkommen bei The Africa Roundtable, der Podcast mit Danilo Höpfner. Frau Kofler, wie ist es denn nach Ihrer Einschätzung um die Rolle der Frau in den globalen Entwicklungen aktuell bestellt?
Ja, es gibt ja diese beeindruckende Zahl weltweit und da geht es nicht nur um Entwicklungsländer. Wenn wir nichts tun und abwarten, bis sich auf natürliche Art und Weise Gleichberechtigung einstellt, dann müssten wir noch 131 Jahre warten. Ich persönlich spüre dazu wenig Lust und habe auch nicht den Antrieb gespürt, vor allem bei jungen Frauen, zu warten, dass vielleicht mal ihre Ur-Ur-Urenkelinnen einen gleichberechtigten Status weltweit haben könnten. Deshalb glaube ich, dass es dringend nötig ist, diese Zeit abzukürzen. Und dass wir Frauen in den Mittelpunkt, Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt auch unsere Entwicklungszusammenarbeit stellen müssen und eben einen Beitrag dazu leisten, dass sie gleichberechtigte Teilhabe haben an Bildung, am Gesundheitssystem, an wirtschaftlichen Möglichkeiten, an politischen Entscheidungsprozessen und selbstverständlich am allgemeinen Diskurs in ihrem Land. Dazu gehören dann auch Rechte, die sie haben müssen, zum Beispiel die Rechte, bestimmte Landtitel zu erwerben, Zugang zu Ressourcen, zu Finanzquellen und so weiter und so fort. Und deshalb glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, in allen Politikfeldern das Thema Feminismus und Gleichstellung in den Mittelpunkt zu stellen. Und das gilt eben auch ganz dringend für die Entwicklungszusammenarbeit.
Nun, 70% des Gesundheitspersonals weltweit sind Frauen und dennoch sind sie in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Der afrikanische Kontinent ist dabei die Region mit dem weltweit niedrigsten Anteil an Ärztinnen. Wie kommt es denn zu dieser Lücke?
Naja, die Lücke ist weltweit da, aber natürlich auf dem afrikanischen Kontinent nochmal ganz explizit. Das hat sicher mit der Frage zu tun, wo haben Frauen und vor allem Mädchen Zugang zu Bildung? Wo ist das noch sehr, sehr schwierig? Denn bevor ich Ärztin werde, muss ich natürlich auch einen Zugang zu Grundbildung und dann weiterführender Bildung haben. Das ist die eine ganz wichtige Baustelle. Und auf der anderen Seite hängt es eben damit zusammen, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten haben Frauen und Mädchen? Wie wird entschieden, dass Mädchen zum Beispiel zur Schule gehen können? Wie wird über Familienplanung entschieden? Wie wird mit dem Thema Aufklärung umgegangen? Wie wird mit dem Thema selbstbestimmte Schwangerschaften, Mutterschaft umgegangen? Das alles ist ja oft hinderlich, damit Frauen, gerade auch in Berufen, in denen man länger in der Ausbildung verweilen muss, wie eben beim Arzt, bei der Ärztin, warum Frauen oft aus diesen Berufsfeldern rausfallen, weil dort eben andere Weichenstellungen getroffen werden, die sie aus der Schule nehmen, aus der Berufsausbildung, aus dem Studium nehmen oder eben kein Geld für die Mädchen verwendet werden. Und da gilt es eben darum, an diesen Entscheidungsprozessen mitzuarbeiten, dass die Mädchen in die Schule gehen können, studieren können. Das ist in vielen Ländern oft noch etwas, was mit Finanzen behaftet ist. Es gibt Studiengebühren, die hinderlich sind. Also die Frage Stipendien für Frauen in diesen Bereichen sind zum Beispiel auch nochmal ein wichtiger Aspekt. All diese Dinge spielen zusammen, warum Frauen eben leider oft nicht in diesen Berufen zu finden sind.
Nun lassen Sie mich etwas provokativ fragen, warum müssen denn überhaupt mehr Frauen in Führungspositionen des globalen Gesundheitssystems?
Wir müssen nicht nur in Führungspositionen des globalen Gesundheitssystems. Ich glaube, dass man gut beraten ist, 50% der Menschheit mit mindestens 50% der Intelligenz und Kreativität der Menschheit nicht aus Führungsentscheidungen auszugrenzen. Und das gilt auch für den Gesundheitsbereich. Es gilt aber auch deshalb, weil ich glaube, dass wir im Gesundheitssektor auch bei uns noch viel an Forschung brauchen, was die Frage anbelangt, welche Krankheitsbilder äußern sich bei Frauen zum Beispiel unterschiedlich wie bei Männern. Wenn ich an das Thema bei uns ein wichtiges Thema Herzinfarkt denke, andere Symptome, die ein weiblicher Körper zeigt und die oft zu spät diagnostiziert werden. Das ist nur so ein Beispiel, vielleicht ein bekanntes Beispiel, dass man merkt, da ist in der Forschung noch ganz viel zu tun. Und natürlich braucht es dazu auch vor allem auch Frauen, weil ich durchaus davon ausgehe, dass das Augenmerk und das Interesse für solche Bereiche noch mal größer ist. Dann geht es um ganz viele Dinge, wo es auch um Vertrauen geht, auch vom Vertrauen von Patientinnen. Alles, was mit dem Thema Familienplanung, mit dem Thema Verhütung, mit all diesen Themen zu tun hat, ist das Vertrauen auch von Patientinnen hin zu Ärztinnen sicher noch mal eine andere Frage, ob man zu einer Ärztin geht oder ob man zu einem Arzt geht. Es geht also um die gesamte Frage Müttergesundheit, Kindergesundheit, wo die Hinwendung und auch das Vertrauen noch mal zu Ärztinnen zu gehen, wie gesagt, noch mal, glaube ich, ein anderes ist. Also die Liste lässt sich sicher lang fortsetzen, jenseits dessen, dass wir uns es, glaube ich, nicht leisten können, 50% der Menschheit dieses Potenzial nicht zu nutzen.
Nun ist dieser Graben im Gesundheitssektor ja ein systemisches Problem. Warum ist ein Basisschutz auch für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes unerlässlich?
Ich glaube, in Corona-Zeiten haben viele Länder begriffen, wenn ein Großteil der Menschen ausfällt aufgrund von Erkrankungen, von Pandemien, dann hast du plötzlich einen unheimlichen wirtschaftlichen Schaden. Die Leute können nicht in die Arbeit gehen. Bestimmte Branchen liegen brach, für bestimmte Tage zumindest oder manchmal auch Wochen. Und das ist ein unglaublicher volkswirtschaftlicher Schaden, wenn Menschen aufgrund von Krankheit ihrer Tätigkeit nicht nachgehen können, nicht arbeiten können. Das ist, glaube ich, in Pandemiezeiten so ein bisschen verstanden worden. Und was am meisten als erstes natürlich auch helfen kann, ist die Frage, so rechtzeitig einen Arzt, eine Gesundheitsstation aufzusuchen, bevor eine Krankheit zum Beispiel chronisch wird, bevor eine Krankheit längerfristige Behandlungsmaßnahmen nach sich zieht, rechtzeitig den Arzt aufzusuchen. Und dazu brauche ich eben einen Basisschutz, denn man muss sich das ja auch erst leisten können, diese Behandlung. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Man muss sich auch Medikamente erst leisten können. Das in einen Basisschutz einzubeziehen, ist entscheidend, um eben die Leute auch wirklich zu erreichen im Gesundheitswesen. Und deshalb ist es auch für uns hier im BMZ ein ganz, ganz entscheidendes Thema, mit den Partnerländern Lösungen zu entwickeln, wie man wirklich nachhaltig finanzierbare, tragende, gesamtgesellschaftliche Lösungen zum gesundheitlichen Basisschutz entwickeln kann.
Nun hatten Sie Partnerstaaten angesprochen. Wenn Sie jetzt mal über Afrika schauen, welche Staaten sind denn an diesem Sektor Frauen im Gesundheitswesen fortschrittlich oder könnten sogar als Vorbilder gelten?
Ohne ein Ranking machen zu wollen, gibt es sehr viel Interesse in verschiedenen afrikanischen Partnerländern um dieses Thema Basisschutz und Gesundheitsschutz herum. Ich habe persönlich in Regierungsverhandlungen bei 3 Ländern darüber diskutiert. Einerseits in Marokko, wo großes Eigeninteresse an solchen Strukturen ist. Tansania begibt sich auf diesen Weg. Da höre ich gerade sehr positive Signale. Ich war in diesem Jahr in Togo, wo ein großes Interesse an entsprechenden Gesundheitsschutz ist. Also das Interesse ist wirklich groß. Die Fragestellung, die sich in den Ländern natürlich aufstellt, ist, wie schaffen wir das, die wirklich vulnerablen Gruppen zu erfassen und das auch so machen zu können, dass die Ärmsten der Armen nichts bezahlen müssen. Und das geht's am Anfang. Wie schaffen wir aber auch das System dann zu verbessern mit den Mitteln, die wir einnehmen? Und um all diese Dinge diskutieren wir dann mit den Ländern. Und ich kann wirklich nur sagen, das Interesse ist sehr wohl vorhanden.
Im März dieses Jahres hat das BMZ seine Strategie für eine feministische Entwicklungspolitik vorgestellt. Es soll also sozialer und feministischer gehandelt werden. Wie hängt denn das mit dem Gesundheitssystem zusammen?
Naja, es ist so, wie es mit dem Zugang zur Bildung ist und mit dem Zugang zu Landrechten und anderen Dingen, ist es halt oft die Frage, wer entscheidet, ob jemand in einem Haushalt zum Arzt gehen kann. Wenn man kein Geld hat, es keinen Basisschutz gibt, nur eine bestimmte Menge an Finanzmitteln zur Verfügung ist, ist es in patriarchalen Gesellschaften eben meistens so, dass dann der sogenannte Haushaltsvorstand entscheidet, wie damit umgegangen wird mit diesen Finanzmitteln. Und da ist die Frage, dass die Frau zum Arzt geht oder dass auch Kinder zum Arzt gehen, oft nicht das, was in der ersten Prioritätenliste ist. Und deshalb gehört das zusammen, diese Frage des Basisschutzes, des Zugangs zu Gesundheitssystemen stärken, aber eben auch gleichzeitig zu stärken, für wen denn? Es geht eben darum, dass genau zum Beispiel Frauen, aber auch Kinder besseren Zugang kriegen zu Gesundheitssystemen und das auch so zu diskutieren. Und das geht am besten dann, wenn Frauen auch eine gestärkte Rolle in ihren Gesellschaften haben. Und das haben sie oft auch, wenn ökonomische Zugänge für sie ermöglicht werden, wenn Zugänge zu Bildung gestärkt werden und ermöglicht werden. Und das wirkt dann so zusammen. Und deshalb ist das für mich auch eine untrennbare Einheit, über Gesundheitsschutz zu diskutieren und über eine soziale und feministische Entwicklungspolitik.
Haben Sie denn noch ein paar Best-Practice-Beispiele für uns aus Ihrer Arbeit im BMZ?
Ja, ich glaube, es gibt da eine ganze Reihe an guten Beispielen. Ganz persönlich habe ich auf Reisen zum Beispiel erlebt das Thema Familienplanung in einem ganz tollen Projekt in Niger. Ich war in diesem Jahr in Togo und habe auch gesehen, wie wir an dem Thema Müttergesundheit mit einer Hebammenschule zusammenarbeiten. Habe dort aber auch gesehen, wie man zusätzlich nochmal Frauen stärkt, die durchaus auch sexualisierte Gewalt erfahren haben. Auch um das geht's in manchen Bereichen. Wir bilden in Nepal mit Hebammen aus. Auch das hat viel zu tun mit dem Thema Mütter-Kindergesundheit. Es gibt ein spannendes Projekt in Pakistan mit ausgebildeten Hebammen, die in den ländlichen Regionen ökonomische Basis sich schaffen können, durch einerseits ihre Hebammentätigkeit, aber auch dadurch, dass sie so wie in einem Franchising ein soziales Franchising machen. Also das heißt, eine kleine Gesundheitsstation aufbauen, wo aber eben auch dann noch andere Produkte verkauft werden können des täglichen Bedarfes, wo man aber auch über das Thema Verhütung gerade mit den Frauen reden kann, so dass man eine sehr offene, niederschwellige Zugangsweise hat und eine ökonomische Basis für diese Frauen, für die Hebammen in den ländlichen Regionen. Das ist so ein praktisches Beispiel, wie man solche Themen auch in die Fläche kriegt. Wir arbeiten an der Ausbildung mit von Labortechnikerinnen mit, von gerade Frauen im öffentlichen Gesundheitswesen mit. Ich habe das in diesem Jahr auch an der Uni in Lusaka zum Beispiel gesehen, wo wir gerade mit solchen Frauen, nicht nur mit Frauen, aber auch gerade mit jungen Mädchen, Studentinnen über diese Sachen diskutiert haben, wo es dann darum geht, wie bringt man das Thema Familienplanung in den Diskurs, auch in den familiären Diskurs. Also da gibt's eine wirklich, wirklich ganze Liste an zum Teil kleineren Maßnahmen. Aber wie gesagt, wir arbeiten auch mit Partnerländern am Aufbau der Basisgesundheitsversorgung, wo es dann um diese systemische Frage geht. Und nebenbei gibt's dann auch noch so Dinge wie Ausbildung von Gesundheitsfachkräften. Also über eine BMZ-Initiative wurden zum Beispiel 45.000 Gesundheitsfachkräfte im Bereich Geburtshilfe fortgebildet. Wir qualifizieren in Mentorinnenprogrammen. Also die Liste lässt sich fortsetzen. Wir sind ganz engagiert, auch gerade auch mit Jugendlichen und Peergruppen zusammen. Auch das habe ich auf Reisen gesehen in Malawi und in Sambia, wenn es um das Thema Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung geht, um das Thema Zugang zu Verhütungsmitteln geht, aber auch wenn es um die Debatte nochmal der Genitalverstümmelung, der weiblichen Genitalverstümmelung geht. Also wir arbeiten auch konkret mit diesen Peergroups vor Ort zusammen, jungen Menschen, die dann zum Beispiel Radiostationen betreiben, die wieder andere junge Menschen ansprechen, auch mit religiösen oder traditionellen Führungspersonal, wenn man es so sagen darf, die man auch überzeugen muss, hier zu einem Umdenken zu kommen. Also die Liste ist da wirklich sehr, sehr lang.
Sehen Sie denn trotz dieser vielen Punkte, die Sie schon genannt haben, beim Thema Support seitens BMZ im Bereich Gesundheitsvorsorge, Frauenempowerment, noch Punkte, wo sich Deutschland künftig stärker einbringen könnte, noch stärker einbringen könnte, als es das bisher tut?
Also ich glaube, man kann sich da nicht genug einbringen in dem Bereich, weil eben noch so viel zu tun ist. Man muss sich ja vorstellen, die Hälfte der Menschheit generell, von 8 Milliarden Menschen haben 4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einem sozialen Basisschutz. Das heißt, sie haben ihr Schutznetzwerk ist die Familie. Und in diesen Zusammenhängen spielt sich dann auch ihr Leben ab. Das heißt also, man muss wirklich für ganz breiten Teil der Menschheit daran arbeiten, dass wirklich dieser soziale Basisschutz besser wird. Es geht aber auch um die Produktion von Medikamenten und Impfstoffen. Wir engagieren uns in dem Bereich, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, um hier stärker zu werden. Das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Frage. Es geht um die Ausbildung von entsprechendem Personal. Ich habe gerade von den 45.000 über eine BMZ-Initiative gesprochen, aber es geht eben auch um wirklich die Ausbildung im breiten Bereich vom Gesundheitspersonal. Es geht um die Frage, wie kann man dann auch wirklich hinkommen und kann die Frau auch selbst entscheiden, ob sie eine Behandlung in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Also es geht um diese gesellschaftliche Sensibilisierung. Es geht um den gesamten Bereich der Familienplanung. Ich sage das nicht, weil ich glaube, dass wir da nicht viel tun als BMZ oder als Bundesrepublik Deutschland. Ich sage nur, dass die Aufgabe viel größer ist und dass es deshalb eine Aufgabe ist, wo wir uns noch stärker engagieren müssen, wo wir aber auch mit anderen Partnern gemeinsam mit EU-Ebene, mit verschiedenen UN-Organisationen eben entsprechend wirklich aktiv tätig werden müssen, um die Situation zu verbessern.
Frau Kufler, wie ist es denn also um die Zukunft einer gerechten Gesundheitsversorgung bestellt? Welche Rolle spielen hier Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten?
Das spielt eine große Rolle, denn eigentlich beginnt Zugang zur Gesundheit mit Informiertheit und das beginnt manchmal mit ganz einfachen Maßnahmen, auch im Hygienebereich. Das ist diese sogenannte Thematik Wash, also wo es um Wasser, sauberes Wasser, Abwasser, Sanitärgeschichten, Hygienegeschichten geht. Das ist ein Bereich, der mit Bildung und manchmal auch mit sehr einfachen, zugänglichen Bildungsgeschichten zu einer deutlichen Verbesserung kommen kann. Bildung ist das A und O, zu wissen, was ist gesund für mich, was ist ungesund für mich, welche Behandlung brauche ich aber auch bei welchen Symptomen, wo erreiche ich einen Arzt. Aber am Ende des Tages muss das natürlich auch alles verfügbar sein. Der Arzt, die Gesundheitsstation, das Medikament, der Impfstoff und die Information für die Bürger, damit sie wissen, wo sie hinkommen. Und es muss bezahlbar sein. Und das ist das, was in weiten Teilen noch fehlt.
Dr. Bärbel Kofler war das, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mehr zu unseren Themen, Publikationen, Konferenzen und Gesprächen finden Sie unter globalperspectives.org. Vielen Dank für Ihr Interesse heute, sagt im Namen des gesamten Teams von Global Perspectives Danilo Höpfner.
The Africa Roundtable. This podcast is a production of the Global Perspectives Initiative.